Auen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Flusssysteme. Unter anderem sind sie ein artenreicher Lebensraum und bieten hierbei Brut- und Nahrungs- und Rückzugsräume für zahlreiche Pflanzen-, Tier- und Fischarten. Warum es wichtig ist, diese wertvollen Bereiche eines Flusses zu schützen, welche Vorteile Auen noch bieten und wie in diesen Bereichen der beeinträchtigten Natur wieder eine nachhaltige Perspektive verschafft werden kann, darüber spreche ich heute mit dem Professor für angewandte Geographie an der Universität Eichstätt und Leiter des Aueninstituts Neuburg-Ingolstadt, Bernd Züfka. Gleich geht es weiter. Willkommen bei den Hyva-Wassergesprächen der Fachzeitschrift Hydrologie und Wasserbewirtschaftung. Hier treffen wir uns einmal im Quartal mit Expertinnen und Experten aus dem gesamten Bereich der Gewässerkunde und Hydrologie, aber auch aus den Fachgebieten Limnologie und Grundwasser, Klimatologie und Metrologie sowie Geologie und Bodenkunde und sprechen dabei mit Ihnen über spannende und interessante Themen und Fragestellungen sowie aktuelle Forschungsfelder rund um diese Themenbereiche. Mein Name ist Dr. Thomas Lüllwitz, Hydrologe mit Abschluss an der Colorado State University USA, seit 1993 an der BFG und seit 2016 Schriftleiter der Hyva. Die Flussaue bzw. Aue ist die von wechselnden Hoch- und Niedrigwasser geprägte Niederung eines Baches oder Flusses. Diese Niederungen entlang von Bächen oder Flüssen, die von wechselndem Wasserstand geprägt sind, bieten vielfältige Lebensräume für Pflanzen und Tiere, aber auch Herausforderungen für die menschliche Nutzung und den Hochwasserschutz. Die Auen bilden einen länderübergreifenden Biotopverbund und erfüllen bedeutsame Funktionen im Naturhaushalt, insbesondere für den Erhalt der biologischen Vielfalt. Den Wasser- und Stoffhaushalt der Landschaft und für den Hochwasserschutz sind sie von erheblicher Bedeutung. In dieser 14. Folge des Hyva-Podcasts unterhalte ich mich mit dem Leiter des Aueninstituts Neuburg-Ingolstadt, Professor Bernd Züfka, über die Aufgaben und Forschungsschwerpunkte des Instituts. Ein wichtiger Aspekt dabei, die in der Aue durch den Menschen veränderte Natur wieder nachhaltig zu renaturieren. Lieber Herr Professor Züfka, über die Hyva hatten wir ja mit Ihnen als Editor schon mehrfach Kontakt in den letzten Jahren und es freut mich sehr, dass wir beide heute die Möglichkeit haben, uns im Hyva-Podcast Wassergespräche über das Aueninstitut zu unterhalten, das Sie ja leiten. Vielen Dank dafür.
Ja, guten Tag, Herr Lüllmitz. Es freut mich auch, dass ich das Aueninstitut in diesem Rahmen einmal vorstellen kann.
Und da würde ich auch gleich die erste Frage an Sie stellen. Wie fing alles an am Institut und in welche Richtung entwickelte es sich im Laufe der Jahre?
Ja, danke. Das ist eine etwas längere Geschichte, sag ich mal. Wir haben ja auch am 1. Januar 2026 unser 20-jähriges Bestehen. Und insofern ist es von daher schon relativ lang. Aber auch diese Entwicklungszeit. Man muss sehen, dass wir von einem Landkreis gegründet wurden, und zwar vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Der Landkreis hatte in seinen Grenzen, sowohl Neuburg-Schrobenhausen als auch die Stadt Ingolstadt, ein großes Renaturierungsprojekt, was Dynamisierung der Donauauen zwischen Neuburg und Ingolstadt hieß, heißt eigentlich immer noch so. Und dazu suchte man eine wissenschaftliche Begleitung. Und die war jetzt in einem Landkreis natürlich nicht gegeben. Man hat sich an die Universitäten im Umkreis gewandt und die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt war denn bereit, eine Professur dafür zur Verfügung zu stellen. Das war so ein bisschen der Deal und man hat mich dann an die KU Eichstätt-Ingolstadt berufen, auf die Professur für angewandte physische Geographie mit der gleichzeitigen Aufgabe, das Aueninstitut Neuburg, wie es damals noch hieß, zu leiten. Und das Aueninstitut sollte so ein Gemisch sein, also eine, ich habe es öfter mal schon Public-Public-Partnerschaft genannt, nämlich zwischen der Universität und zwischen einem Landkreis. Und der Landkreis stellte Mitarbeiter und das Sekretariat zur Verfügung und zunächst auch Räume in seinen Räumen im Landratsamt in Neuburg. Und die Uni stellte halt den Professor zur Verfügung, was ich denn war. Und so wurde, also meine Berufung fand im Jahr 2025 statt, aber zum 1.1.2006 wurde das Aueninstitut als Landratsamtinstitut gegründet. Wir waren seinerzeit, war das Aueninstitut sozusagen ein Aliasname und in Wirklichkeit hießen wir Sachgebiet 34 im Landratsamt. Das Ziel des Aueninstituts sollte eben sein, dieses Dynamisierungsprojekt, was gerade 2005 auch gestartet war und ein Projekt der Bayerischen Wasserwirtschaft war, was ausgeführt wurde vom Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt, die sind heute immer noch diejenigen, die in diesem Projekt den Hut aufhaben, also auch rein rechtlich den Hut aufhaben und die Verantwortung dafür übernehmen. Aber wir sollten das begleiten und auch möglichst viel wissenschaftlichen Profit daraus ziehen, auch um den Standort Neuburg so in dieser Sicht, in dieser auenökologischen Sicht bekannt zu machen. Denn Neuburg liegt direkt an der Donau, heißt auch Neuburg-Donau, und hat eben einen großen Teil davon, sind eben die Donauauen, die hier ringsherum eigentlich gelegen sind. Gut, wir sind da gestartet, haben uns mit den Stakeholdern sowohl Naturschutz im Landkreis als auch dem Wasserwirtschaftsamt erstmal bekannt gemacht und haben dann die Arbeit aufgenommen, indem wir dieses Dynamisierungsprojekt, was da gerade mit den Baumaßnahmen anfing, zu begleiten, uns das anzuschauen, auch dann Kontakte zu suchen, was da zu tun sei und was überhaupt gemacht wird. Das war am Anfang gar nicht so einfach. Es ging dann um die Pläne zu lesen. Wir waren zu der Zeit alles Geografen, beziehungsweise dann auch eine Vegetationsökologin, die dazu kam. Also das war mein Team, Sekretariat, ein physischer Geograf, wie ich es auch bin, und eine Vegetationsökologin. Und damit vergingen eigentlich die ersten Jahre, dass wir uns hier eingearbeitet haben und Bestandsaufnahmen überhaupt gemacht haben. Was ist in diesen Auenbereichen, die hier zwischen Neuburg und Ingolstadt liegen, überhaupt wichtig? Worauf kommt es an? Und so ein bisschen stand am Anfang an schon im Hintergrund, aber zur Debatte, dass wir versuchen sollten, weitere Mittel für ein ausgedehntes Monitoring zu erlangen, zu beantragen. Wir wollen nun zunächst einmal die Frage, wo, was gar nicht so einfach ist, wenn Sie an Forschungsprojekte denken oder Forschungsförderung denken, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum Beispiel, dann muss da Forschung hinterstehen. Und die DFG fördert heute noch nicht Monitoring, besonders nicht in längerem Sinn. Und da sind wir ans Bundesamt für Naturschutz gekommen und waren dann auch 2009 wirklich erfolgreich mit einem Antrag, der schlussendlich bis 2014, das Projekt bis 2014 lief, und wir waren da in der Lage, ein größeres Konsortium aus mehreren Partnern, auch von der TU München, von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, der Landesanstalt, der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, zusammenzustellen, die uns dann bei diesen Monitoring-Aufgaben unterstützt haben. Wie gesagt, das Aueninstitut bestand damals aus meiner Person und einer Vegetationsökologin und einem physischen Geografen. Das fehlt also, der ganze faunistische Bereich fehlt, und im Grunde auch die Erfahrung in Wald und Forst dabei. Ja, so begann das als projektbegleitendes Monitoring-Institut, sag ich mal in Anführungsstrichen. Jetzt und dann, als das Projekt wirklich lief, hatten wir natürlich mit unseren Partnern 4 Jahre lang erhebliche Arbeit zu tun dabei. Das fing dann, wie gesagt, 2010 richtig an. 2010 bis 2014 lief das Projekt, und das Dynamisierungsprojekt, das muss man ein bisschen unterscheiden. Ich hoffe, es kam jetzt nicht falsch rüber. Ich muss von Dynamisierungsprojekt sprechen, wenn ich dieses Projekt, was viel Baumaßnahmen umfasste, der Bayerischen Wasserwirtschaft meine, und von Monitoringprojekt, wenn ich das Projekt des Aueninstituts und seiner Partner damit ansprechen möchte. Das Dynamisierungsprojekt begann 2010 und damit auch unsere eigentliche Aufgabe als Monitoringinstitution. Ja, jetzt muss man, wie entwickelte es sich im Laufe der Zeit, haben Sie gefragt. Das ging dann erstmal organisatorisch weiter, dass wir einen neuen Landrat bekamen und der gesehen hat, dass diese Partnerschaft zwischen einem Landkreis und einer Universität zwar lief, es lief auch in dem Sinne nicht schlecht, aber doch seine Haken hatte. Ich nenne als Beispiel immer dafür, dass meine Mitarbeiter, die am Landkreis angestellt waren, aber mit der Verpflichtung zur Lehre an der Universität im Landkreis Eichstätt, eigentlich für jede Reise wöchentlich in die Universität einen Dienstreiseantrag ausfüllen mussten, was auf die Dauer ja nicht praktikabel war. Und so hat der neue Landrat dann gesagt, okay, der Förderbetrag, mit dem wir das Aueninstitut jetzt eingerichtet haben und jährlich unterstützen, den nehmen wir jetzt und geben den direkt der Universität mit einem Kooperationsvertrag versehen, dass die Universität dadurch verpflichtet ist, dieses Aueninstitut zu betreiben. Und so ist es der Fall seit 2010. Na, also die letzten 15 Jahre sind wir ein Forschungsinstitut der KU Eichstätt Ingolstadt und werden vom Landkreis Neuburg-Schrobenhausen unterstützt. In den letzten 3 Jahren dann auch noch von der Stadt Neuburg und der Stadt Ingolstadt dabei. Haben jetzt also drei Förderpartner in dem Sinn. Die fachliche Entwicklung, also erstmal ging das so weiter bis Mitte der 10er Jahre, 2015, 2016, dass wir hier im Wesentlichen vor Ort tätig waren, aber auch schon uns einen Namen in der Region gemacht haben. Also das war in der Zeit noch ein bayerisches Aueninstitut, sag ich mal, was seine Fühler so langsam in den weiteren deutschen Raum ausstreckte. Wir haben ja ich will es nicht sagen Schwesterinstitut, das ist eher der große Bruder gewesen, das frühere WWF Aueninstitut in Rastatt, was es jetzt immer noch gibt. Also es gibt 2 richtige Aueninstitute in Deutschland und das Rastatter ist immer noch ein bisschen größer, als wir schlussendlich sind. Aber man wurde so bekannt in den Kreisen. Und das zog sich dann auch weiter die Donau runter, weil wir ja an der Donau liegen. Und so kamen die ersten Anfragen bezüglich Projektkooperationen auch im EU-Bereich. Und da haben wir uns jetzt hinentwickelt, dass wir seit 2017 neben den weiteren, den immer noch laufenden Monitoring-Aufgaben, die wir hier erfüllen, auch in EU-Projekten arbeiten und inzwischen auch mal Leadpartner in einem EU-Projekt waren oder immer die Workpackages oder Workblocks, wie sie heißen mögen, dabei übernehmen und entsprechend unsere Expertise, die wir hier jetzt in den letzten 15, 20 Jahren auch gewonnen haben, dann einbringen.
Das ist eine sehr interessante Entwicklung, die Sie wirklich anschaulich dargestellt haben. Jetzt ist ja aber doch das Aueninstitut Teil des Auenzentrums. Könnten Sie bitte die Struktur und den Aufbau des Auenzentrums einmal kurz darlegen?
Das ist einfacher als es nicht so einfach, wie es klingen mag. Das Auenzentrum ist im Grunde unser Dach und das ist auch dem Landrat geschuldet, der ein bisschen weiterdenkender Mensch war. Er war zwar Historiker, hatte aber auch immer die Natur und natürlich seine Bevölkerung in dem Landkreis im Blick und hatte gesagt, wenn wir hier so ein großes Renaturierungsprojekt haben, was alles in allem mindestens 15 Millionen Euro verschlungen hat, um die Natur wiederherzustellen sozusagen, dann müssen wir das auch der Bevölkerung zeigen. Wir wollen nicht so, wie es häufig so ist bei so Projekten, die dann gebaut werden, die sind dann gestartet und werden dann sozusagen vergessen, weil sie einfach laufen. Nein, es soll auch der Bevölkerung gezeigt werden und eben die Forschung soll hier eine Heimstatt haben im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Und deshalb wurde nach dem Aueninstitut, muss man sagen, aber es war schon vorher immer so ein bisschen im Plan, das sogenannte Auenzentrum gegründet. Und dieses Auenzentrum hat eben als seine beiden Säulen das Aueninstitut als Forschungsinstitut und ein Aueninformationszentrum. Das ist hier, wir sind ja, das kann man also im Podcast schlecht rüberbringen, aber in einem wunderschönen Schloss untergebracht, im Schloss Grünau hier bei Neuburg. Das ist hier unten im Schloss Grünau angesiedelt, da ist die untere Etage, also das Aueninformationszentrum, in dem Informationen über Auenökologie, über Auenrenaturierung, aber das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt hat auch beigetragen, über Hochwasser und Hochwasserschutz und so weiter zusammengetragen wurden. Es wird auch gerade inhaltlich erneuert, kriegt also ein Update. Und das ist so die zweite Säule. Ne? Wir haben wirklich Besucherzahlen im Aueninformationszentrum im unteren fünfstelligen Bereich hier jährlich dabei. Es kommen also viele Leute hier her. Das liegt auch daran, dass es an dem Donauradweg, an dem europäischen Donauradweg liegt. Das sind also wirklich auch Radfahrer, die auf Urlaub sind, die hier vorbeikommen, kurz mal Halt machen und sich das Infozentrum angucken. Es ist nicht furchtbar groß, Eintritt ist kostenlos, aber es gibt doch, bietet doch interessante Informationen zu den Themen Auenökologie und Auenrenaturierung geben.
Da kann ich mir vorstellen, dass sicherlich auch Schulgruppen oder auch Studentengruppen da bei Ihnen zu Gast sind.
Ja, ja. In jedem Fall, also Schulgruppen sind, glaube ich, fast die größte Klientel, möchte ich mal meinen. Es kommen sehr viele Schüler hier hin über die Jahre hinweg. Wir sind insofern an dem Informationszentrum nur randlich beteiligt, weil uns das nach anfänglicher Mitarbeit dann doch zu viel wurde, was da kam. Also wir können keinen Mitarbeiter abstellen. Und das hat sich inzwischen so eingespielt. Der Landkreis hat entsprechend geschulte Landkreisführer, die auch über die Auen-Thematik Bescheid wissen. Und wir machen dann Führungen für Kollegen, im Prinzip für Forschungskollegen anderer Unis, anderer Institutionen, so dass da jährlich auch 3, 4, 5 Führungen durch die Aue dann zustande kommen, eben auch mit deren Studierenden zum Beispiel.
Eine Hauptaufgabe des Auen-Instituts liegt ja im Bereich der Auen- und Gewässerökologie sowie den damit verbundenen Aufgaben der Renaturierung. Ein wichtiger Aspekt dabei ist ja der, in diesen Bereichen beeinträchtigte Natur wieder eine nachhaltige Perspektive zu verschaffen. Wie ist Ihr Team dort aufgestellt, Herr Zyfka?
Ja, die Renaturierung ist natürlich das Ziel vieler Aktionen, vieler Projekte, vieler Unternehmungen in diesen Bereichen. Die Auen- und Gewässerökologie ist sozusagen die wissenschaftliche Basis dafür, die man braucht, um ja sich da reindenken zu können. Was muss ich tun, um einen Auenbereich, ein Gewässer zu renaturieren? Und wir sind, wie schon eingangs erwähnt, eben ein Team aus physischen Geografen, die jetzt über die Jahre auch gewechselt haben, aber so sind wir angefangen, die einen hydrologisch-hydromorphologischen Hintergrund haben. Bei mir ist der Hintergrund sowohl hydrologisch als auch vegetationsökologisch als auch bodenkundlich. Und die Mitarbeiterin aus der Vegetationsökologie ist halt aus diesem Bereich und Vegetationsökologie und Botanik. Und da deckt man schon mal eine ganze Menge dessen ab, auch der Prozesse ab, oder des Prozessverständnisses ab, sag ich mal, was man braucht, um erkennen zu können, was wichtig ist, um solche Bereiche wieder zu renaturieren. Ich gebe mal ein Beispiel dessen, was hier an der Donau passiert ist. Wir haben die Donau seit 1830 etwa als begradigten und versteinten Fluss. Die Donau ist also nicht in der Lage, nach rechts oder links auszupendeln, zu erodieren. Und sie wurde dann auch noch erheblich in den 70er Jahren durch Staustufen, hier sind 5 in diesem Bereich, um Neuburg und Ingolstadt, also auf eine Strecke von 30, 40 Kilometern, in einzelne Becken, sag ich mal, unterteilt. Wir haben da teilweise Stauhöhen von 7 Meter, also Unterschiede zwischen Oberwasser und Unterwasser. Und das bewirkt eben mit den gesamten Stauhaltungen, die dazugehören, dass wir eine Trennung von Aue und Fluss haben. Und da ist es halt wichtig zu wissen, was ist jetzt hydrologisch wichtig für eine solche Aue und was wird da vegetationsökologisch raus? Und ich hatte eingangs auch schon erwähnt, dass so ein bisschen das Faunistische uns ja fehlt in dem Team, aber wir sind leider halt ein begrenztes Team aufgrund begrenzter Mittel und müssen uns da immer Partner aus anderen Bereichen holen, die das dann schlussendlich auffangen. Aber da muss man nicht nur uns glauben, sondern man kann auch anderen Kolleginnen und Kollegen da die Ergebnisse lesen, dass die Hydrologie eben der Schlüssel für ein intaktes Auenökosystem ist. Und das ist das, was im Moment versucht wird, hier, wir kommen dann nachher noch drauf, mehr Wasser in die Aue zu bringen und diesen Kontakt, diese Konnektivität zwischen Fluss und Aue wieder herzustellen dabei. Und da sind wir jetzt, wie gesagt, wir haben das Team, was die Basis dafür bringt, auch an Kenntnissen, mittlerweile Kenntnissen über 20 Jahre ja. Und man sucht sich dann für einzelne Fragestellungen dann die entsprechenden Partner, die da mitmachen.
Jetzt, wenn man auf Ihre Selbstdarstellung des Auen-Instituts schaut, da werden auch Nutzungskonflikte aus dem Bereich der Wasser- und Forstwirtschaft aufgezeigt. Können Sie bitte hierauf mal kurz eingehen?
Ja, das ist so ein bisschen den Örtlichkeiten hier geschuldet, wiewohl ich inzwischen gelernt habe, dass das nicht nur hier so ist, sondern dass das in vielen Bereichen, besonders entlang der Donau, das ist nur der Fluss, den wir über die Jahre behandelt haben und Erfahrung gesammelt haben, ebenfalls der Fall ist. Im Grunde ist es ein Glücksfall, dass wir mehr oder weniger, ich sag mal zu 95%, einen Grundeigentümer hier haben. Das ist der Wittelsbacher Ausgleichsfonds, dem die ganzen Wälder hier gehören und der Forstwirtschaft betreibt. Obwohl die Auen, das ist nicht verboten, ein FFH-Gebiet sind. Es gilt nur das Verschlechterungsverbot oder Verschlechterungsgebot. Und man kann durchaus Forstwirtschaft betreiben, wenn man das mit halbwegs standortgerechten Gehölzen dann tut. Aber das ist natürlich im Sinne einer Renaturierung. Mit dieser Renaturierung möchte ich natürlich auch wieder ein Stück weit zurück zur Natur. Das heißt, ich möchte ein Stück weit auentypische Gehölze haben. Und besonders in dem Bereich der Weichholzaue, da fehlen hier die Pappeln und die Weiden, die diese Weichholzaue schlussendlich prägen. Das ist eben nicht im Interesse der Forstwirtschaft, sowas wieder einzuführen. Und das waren schon durchaus längere Gespräche, um das so ein bisschen wieder in die Köpfe reinzukriegen, dass das wichtig ist. Wie kriegt man sowas in die Köpfe rein? Das gehörte zum Projekt mit Entschädigung. Also diese Bereiche hier sind in ihrem Nutzungsendgang auf 99 Jahre entschädigt worden schlussendlich, so dass auch der Grundbesitzer, also der Wittelsbacher Ausgleichsfonds, dann zugestimmt hat, dass diese Maßnahmen da durchgeführt werden können und dass wir auch wieder versuchen, und das ist eine Hauptaufgabe des Projektes, Weichholzauenstandorte zu schaffen. Die Wasserwirtschaft hat natürlich ganz andere Interessen. Hier im bayerischen Bereich an der Donau schlussendlich aufgrund der vergangenen Hochwässer die Interessen des Hochwasserschutzes. Und am liebsten würde man, man macht es ja auch, man baut Polder, man versucht dann die Hochwasserspitzen abzufangen, wegzupacken sozusagen in Polder rein. Wobei man auch sagen muss, wenn man das andernorts auch so belassen hätte, wie man es schlussendlich hier auch macht, dann hätte man durchaus weniger Probleme. Denn in diesem Gebiet, also in unserem Projektgebiet, was 1200 Hektar sind, kann man 17 Millionen Kubikmeter Wasser im Hochwasserfall einstauen. Was heißt einstauen? Das ist ein Fließstauen. Es geht da rein und fließt am anderen Ende wieder raus. Und wenn man die ganzen Polderbauvorhaben sieht, die im bayerischen Bereich angestrebt sind, dann sind die auch mit vielen Millionen Kosten verbunden der Erstellung, aber dann liegen die so im Bereich von 10 Millionen Kubikmetern, die da eingestaut werden können. Also da ist viel weniger Wasser, was eingestaut wird, mit viel mehr Geld verbunden sozusagen, was wir hier in der Natur natürlicherweise eben haben würden, wenn man es so lassen würde und so machen könnte, wie es eigentlich die Natur vorgesehen hat. Das ist ein alter Slogan, aber er stimmt immer noch: Breitwasser statt Hochwasser. Ja, und das sind eben die Dinge, die Forstwirtschaft möchte natürlich nicht, dass die Auen überschwemmt werden, weil sie inzwischen umgebaut wurden, eben zu einem profitablen Wald. Und deshalb hat man auch diese 120 Hektar hier entschädigt, auf denen dann wieder natürliche Auenwälder wachsen können.
Ja, sehr interessant. Und schaut man jetzt auf den Aspekt Nachhaltigkeit, dann sind ja auch die Kosten oder die finanziellen Aufwendungen hier durchaus wieder vertretbar oder nachvollziehbar. Jetzt ist ein weiteres bedeutendes Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben das Projekt Monitoring auenökologischer Prozesse und Steuerung von Dynamisierungsmaßnahmen, welches von der Arbeitsgruppe, die heißt MONDAU, Monitoring Donauauen, bearbeitet wird. Was steckt dahinter?
Ja, diese etwas kryptische Bezeichnung eines Projektes, was wir dann beim Bundesamt für Naturschutz beantragt haben, kann man sich im Grunde so nicht merken oder wird selten wiederholt. Und deshalb haben wir das Arbeitsgruppe MONDAU genannt, Monitoring Donauauen. Das ist einfach die Abkürzung schlussendlich davon. Das Ganze fußt auf dem Projekt der Bayerischen Wasserwirtschaft, was da Dynamisierung der Donauauen zwischen Neuburg und Ingolstadt heißt. Ich hatte das eingangs schon mal etwas angesprochen, kurz, ohne da konkret drauf zurückzukommen. dieses Dynamisierungsprojekt ist ein Projekt, was zum Ziel hat, mehr Wasser in die Aue zu bringen. Wir haben diesen Bereich an der Donau, das ist am Rhein ähnlich, ja seit Mitte des 19. Jahrhunderts begradigt, wir haben es versteint und seit 1970 haben wir hier in diesem Bereich 5 Staustufen, also Wasserkraftwerke gebaut, die die Donau in entsprechende Abschnitte schlussendlich einteilen. Und da ist kein Fischaufstieg gewährleistet gewesen und der Kontakt von Fluss und Aue war dadurch auch erheblich, was heißt erheblich, also war eigentlich grundsätzlich unterbrochen. Nur bei sehr hohen 100-jährlichen Hochwassern und so weiter kam denn Wasser in die Aue. Man befürchtete, die Aue wird trockener, die durchaus wertvollen in diesem Bereich hier 2100 Hektar großen flussbegleitenden Auen zwischen Neuburg und Ingolstadt würden also völlig ihren Charakter verlieren, würden zum Landwald werden. Und deshalb hat man dieses Projekt Dynamisierung der Donauauen zwischen Neuburg und Ingolstadt ins Leben gerufen, mit Unterstützung von teilweise EU, aber im Wesentlichen finanziert von der bayerischen Wasserwirtschaft. Und man hat ein Projektgebiet südlich der Donau, was den 1200 Hektar hat, dann entsprechend ausgewählt, um es wieder zu dynamisieren. Diese Dynamisierungsmaßnahmen umfassen drei Punkte. Das erste ist ein Umgehungsgewässer um die Staustufe Bergheim ringsherum. Es ist nicht eine simple Fischtreppe, wie man das öfters sieht, oder ein 200 Meter langes Gewässer, was die Staustufe dann umgeht, sondern wir haben hier einen 8 Kilometer langen Bach. Und dieser Bach ist wirklich inzwischen ein sehr gelungenes Objekt einer Renaturierung, weil er auch den Fischen Habitat bietet. Und dieser Bach war sozusagen die Erfolgsstory in dem ersten Teil, was man sehen konnte. Na, wenn ich da nämlich, wo früher kein Wasser war, jetzt ein Gewässer installiere, 8 Kilometer lang, dann kommen als erstes die Fische. Und das ist so ein sichtbarer Erfolg einer Renaturierung. Dieser Bach, der ist gesteuert und der kann dotiert werden mit 0,5 Kubikmeter pro Sekunde Donauwasser bis hin zu 5 Kubikmeter pro Sekunde Donauwasser. Und das ist ein Teil dieses Projektes. Sie haben ja den Titel erwähnt. Der zweite Teil heißt Steuerung von Dynamisierungsmaßnahmen. Und wir erarbeiten diese Steuerung zusammen mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt aufgrund der Ergebnisse des Monitorings, was wir jetzt eben seit 2010 schlussendlich durchführen dabei. Gut, das ist eine Sache, aber dann haben wir in Teilen dieser Durchfluss in dem Umgehungsgewässer, was heutzutage Ort-Heinrich-Bach heißt, der Name wurde dann vergeben. Dieser Durchfluss ist angepasst an den Wasserstand oder an den Durchfluss der Donau. Ganz simpel gesagt, wenn die Donau 200 Kubikmeter pro Sekunde hat, werden 2 Kubikmeter ausgeleitet. Wenn sie 500 Kubikmeter hat, werden 5 Kubikmeter ausgeleitet. Und das reicht aber nicht. Das reicht nicht, um diese Energie zu entwickeln, die man für die Dynamisierung einer Aue schlussendlich braucht. Und deshalb wurden auch ökologische Flutungen initiiert. Wir haben also statistisch 2 bis 3 Mal im Jahr die Möglichkeit, 30 Kubikmeter Wasser durch ein anderes Bauwerk auszuleiten und somit das 5-fache, 6-fache an Wasser in die Aue zu leiten und damit auch die dynamischen Verhältnisse herzustellen. Das heißt Erosion und entsprechend auch Akkumulation in den bestimmten Bereichen. Wir setzen dann bis zu 120 Hektar von dieser Aue unter Wasser, ohne dass irgendwie einer Schaden nimmt. Der Bereich ist ja auch entschädigt worden in diesem Projekt. Und dann entwickelt sich halt die Aue dynamisch und entwickelt sich in diesen Bereichen, in diesen entschädigten Flächen auch ganz natürlicherweise. Wir haben also da schon im Bereich dieses Ort-Heinrich-Bachs eine Sekundäraue, die wir vorfinden und die wir auch untersuchen können, die sich aufgrund dieser Maßnahmen entwickelt hat. Die dritte Maßnahme ist auch im Gelände sehr schwer zu sehen, weil wir eine Grundwasserabsenkung, manchmal heißt es auch Niedrigwassermanagement, haben. Wenn die Donau im Spätsommer, Frühherbst dann sehr wenig Wasser führt, dann sind wir in der Lage, auch das entsprechend zu steuern, sodass manche Bereiche auch von dem Ort Heinrichbach gar nicht erreicht werden und wir somit eine Grundwasserabsenkung haben, die die Amplitude vom maximalen Grundwasserstand bis zum minimalen Grundwasserstand dann weiter erhöht. Die Kombination dieser drei Dynamisierungsmaßnahmen ist der Erfolg schlussendlich, der Erfolg dieses Projektes. Wir haben also Hochwasser wieder in der Aue 2-3 Mal im Jahr und wir haben trockene Zeiten und das ist eben die Dynamik, die wir in der Auenökologie brauchen, um erfolgreiche Flora und Fauna dort vorzufinden dann, um konkurrenzfähige Flora und Fauna dort vorzufinden. Gut, und darauf setzte eben diese Arbeitsgruppe Mondau auf, die sich aus insgesamt 8 Teilprojekten zusammensetzt. Das erste Teilprojekt ist wie bei vielen solcher Projekte die Projektkoordination, die wir vom Aueninstitut inne hatten. Wir hatten dann auch vom Aueninstitut den Bereich der fluviale Morphodynamik, Bodenfeuchte und Grundwasser. Das ist also unserem hydrologischen Background sozusagen geschuldet, aber auch in den Bereichen vegetationskundliches Monitoring und Veränderungen der Wasser- und Ufervegetation haben wir zusammen mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und der Fachhochschule Osnabrück zusammengearbeitet, um das entsprechend zu untersuchen und zu monitoren. Schlussendlich, jetzt als nicht Zwischenergebnis, aber dazwischen gesagt, ist ein Projektbericht ans BFN gegangen, der ungefähr 350 Seiten umfasst. Weitere Teilprojekte waren dann die Baumartenentwicklung und die Vitalität der Baumarten, unterstützt von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft und die Erfassung und Monitoring der Auenfauna. Das klingt jetzt Auenfauna einfach simpel, aber da war sehr viel dabei, also von Vögeln, Mollusken, Arthropoden, Fledermäusen und so weiter, wurde die da monitort wurden über 4 Jahre, ebenso wie die, sagte schon die Erfolgsstory dieses Dynamisierungsprojektes, die Fische, die wirklich einen neuen Wanderweg um die Staustufe gefunden haben. Aber nicht nur das, weil der jetzt nicht nur 200 oder 500 Meter lang ist, sondern weil er 8 Kilometer lang ist und verschiedenste Bereiche bietet, ist das wirklich ein Habitat für Fische geworden. Also die großen Fische wie Nasen und Barben, die wandern rein in diesen Ort Heinrichbach, leichen dann ab und gehen, die Adulten gehen dann wieder zurück und die Kinderstube bleibt es erstmal für die Jungfische für 2-3 Jahre und auch dann gehen sie raus in die Donau zurück. Schlussendlich, und das baut so ein bisschen auf dem Wunsch des alten Landrates auf, hatten wir dann auch noch ein Teilprojekt der Umweltbildung, was eben diese Monitoring-Ergebnisse auch der Öffentlichkeit und besonders der Schulen, es ist dazu auch ein Film entstanden, der an Schulen gezeigt wird, der auch diese Monitoring-Ergebnisse eben der Öffentlichkeit nahe bringt.
Wirklich beeindruckend, mit welchen vielfältigen Methoden und Maßnahmen Sie diese Auensysteme dort nicht nur etablieren, sondern nachhaltig umsetzen. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass diese gesamten Arbeiten, die Sie jetzt vorgestellt haben, ja auch nach außen strahlen, sie bekannt werden an andere Einrichtungen. Bestehen denn Zusammenarbeiten und Kooperationen vielleicht mit anderen Einrichtungen oder Instituten, die sich auch dem Thema Auen widmen, die das auch von Ihnen mit aufgenommen haben?
Ja, von uns mit aufgenommen. Also wir sind bekannt geworden durch diese Arbeiten, dadurch, dass wir auch wissenschaftlich veröffentlicht haben dabei. Und das fing erstmal dann im nahen bayerischen Raum an, also mit der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Da gibt es Kollegen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, ohne dass sie jetzt ein Aueninstitut hinten dran haben. Aber auch an der TU München gibt es vielfältige, wie ich eben in dieser Projektgruppe Mondau schon geschildert habe. Das sind eben auch Kollegen, die sich mit der Fischbiologie beschäftigen, Kollegen, die sich mit der Auenfauna in verschiedensten Bereichen schlussendlich beschäftigen. Die Bayerische Wasserwirtschaft ist auf uns aufmerksam geworden und wir sind auch aufgrund der Expertise auch in mancher projektbegleitenden Arbeitsgruppe inzwischen Mitglied und Beratender. Aber auch mit unserem Bruderinstitut, ich sagte schon mal der große Bruder, das Aueninstitut in Rastatt sind wir in gutem Kontakt, haben auch schon Projektarbeiten zusammen durchgeführt. Zum Beispiel dann auch weiter mit dem Institut, mit dem IGB, Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Potsdam, haben wir Projekte zusammen, sodass sich da eigentlich eine ganz muntere Zusammenarbeit über die Jahre entwickelte. Das geht dann in den österreichischen Bereich rein. Mit der BOKU sind wir Projektpartner und so weiter.
Also durchaus schon bestehende neue Kooperation. Interessant, ja. Jetzt würde mich zum Schluss noch, Herr Zivka, interessieren, bei all den Arbeiten und Tätigkeiten, die Sie machen, ist da auch ein Blick in die Zukunft noch da? Gibt es das bei Ihnen, dass Sie auch noch schauen, was wären denn zukünftige Projekte an Ihrem Institut? Kann man sich da vielleicht auf das eine oder andere noch gespannt bei Ihnen blicken?
Das ist jetzt eigentlich die Frage, die Sie an den falschen Stellen, sage ich mal, weil ich im nächsten Jahr in Pension gehe. Aber es wird einen Nachfolger geben, die Ausschreibung ist schon durch. Es gibt auch schon einen potenziellen Kandidaten dafür, so dass wir uns dann auf seine zukünftigen Projekte freuen können. Aber es wirkt jetzt ja noch ein bisschen nach. Wir haben also jetzt im Moment noch 5 Projekte laufen. Davon sind es 3 EU-Projekte, die bis Ende 26, bis Mitte 27, aber auch bis 1929 noch laufen. Die sind im EU-Horizon-Bereich. Ein Interreg-Projekt ist damit bei, was jetzt weniger im gesamten Donauraum, also donauabwärts wirkt, wie die anderen 3 Projekte, sondern am Lech eigentlich angesiedelt ist. Und wir haben auch noch ein Projekt, was mit eben Kollegen in Deutschland dann die Auen weiter, die Auenvielfalt weiterhin untersucht. Also diese 5 Projekte laufen noch in der nächsten Zeit. Und was mir immer so vorschwebt und was ich natürlich meinem Nachfolger dann auch nochmal eindrücklich mitteilen werde, ist, dass wir viel zu wenig gemacht haben hier wirklich vor Ort im Sinne, dass wir das, was wir hier haben, als großes Freilandlabor nutzen. Das kann man wirklich tun. Wir haben es nicht gemacht, weil wir da keine Lust zu hatten, sondern weil einfach das Personal fehlte. Und da sollte man mal hingehend arbeiten. Wir haben eben dieses 8 Kilometer lange Gewässer und wir können es auch variabel dotieren. Das Wasserwirtschaftsamt ist da ein sehr guter Partner. Wir haben das schon mit Bachelor- und Masterarbeiten versucht. Wenn wir dann im Sommer mal 1 Kubikmeter Durchfluss in dem Ort Heinichbach hatten und dann gesagt, jetzt brauchen wir aber mal 3 oder 4, dann wurde das auch gemacht. Da hatten wir das für 2, 3 Tage aufgezogen, eben 3 Kubikmeter rausgelassen. Das Ganze ging auch umgekehrt, wenn man mal untersuchen wollte, was wichtig ist für, ich sagte das eingangs, mit der Weichholzauenentwicklung. Wie sind die Schlammfluren gestaltet, dass man sagt, okay, jetzt müssen wir mal wenig Wasser in der Aue haben. Auch das geht, so dass wir hier dynamisch dotieren können. Und das kann man eben als großes Freilandlabor noch viel besser nutzen, als wir das bisher getan haben. Also das wäre so ein bisschen eine meiner Visionen, die ich habe, die ich auch meinem Nachfolger dann entsprechend mitteilen werde.
Absolut schön. Ja, also wenn man auf Interreg-Projekte guckt, die erst lange Jahre noch laufen und dann auf diese Maßnahmen dann vor Ort, da kann man ja wirklich bei Ihnen dann auch durchaus noch von zukünftigen Projekten reden. Sehr schön, vielen Dank. Herr Professor Zivka, dass wir heute gemeinsam im Hüwer-Podcast über dieses Institut, das Auen-Institut, sprechen konnten und Sie deren Forschungsschwerpunkte auch und die Aufgaben so anschaulich dargestellt haben und wir darüber reden könnten. Besten Dank. Interessant fand ich, wie gesagt, ganz anschaulich war, wie Sie das Dynamisierungsvorhaben und die Monda-Projekt, gerade Aue-Dynamisierung, das ist ja doch ein wirklich anschaulicher Prozess. Und wie Ihr Team daran arbeitet, das war sehr anschaulich und ansprechend. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Auch ich hoffe, ich konnte es anschaulich rüberbringen, weil sowas ist in einem Podcast nicht ganz so einfach. Wir arbeiten eigentlich immer mit Bilder und Grafiken dabei. Aber vielleicht hat es ja geklappt.
Ich denke schon, auf alle Fälle. Vielen Dank, Herr Professor Zivka.
Ja, danke sehr.
In der nächsten Folge des Hüwer-Podcasts Wassergespräche geht es um das Thema Wald und Wasser. Mein Interviewpartner ist Dr. Lothar Zimmermann vom Bayerischen Landesamt für Wald- und Forstwirtschaft. Mit dem Hydrologen spreche ich über die besondere Bedeutung des Waldes für den Landschaftswasserhaushalt und über die praxisorientierten Forschungsarbeiten des Landesamtes für Wald- und Forstwirtschaft.